Taylor Swift Story. Folge 3. Das Mastermind. Business Edition. Are you ready
for it? Hi, das ist Folge 3 der Taylor Swift Story.
Der Podcast, der das Phänomen Taylor Swift ganz genau unter die Lupe nimmt. Heute geht es um Taylor als Geschäftsfrau, um ihre Macht, die wichtige Rolle der Eltern dabei und um ziemlich spicy Gerichtsakten.
Hi, ich bin Vanessa Mai, ich bin Künstlerin und verfolge Taylors Karriere schon sehr lange.
Mein Name ist Gizem Celik, ich bin Popkultur-Expertin und ja, auch kritische Swiftie, würde ich sagen.
In der heutigen Folge sprechen wir über Taylor Swift als globale Wirtschaftsmacht und ihre heftigen Skills als Geschäftsfrau.
Ja, ich habe echt das Gefühl, dass egal was Taylor macht, es wird erfolgreich. Wie hat sie das geschafft?
Wir schauen es uns an.
Swift's Eras Tour grossed $2.2 billion in North American ticket sales alone.
She sold a whopping 2 million tickets in the first 24 hours.
The most tickets ever sold for an artist in a single day.
Everywhere Taylor Swift goes, dollar signs follow.
Taylor's impact on the economy even has a name, Swiftonomics.
Hi, I'm Taylor.
Lass uns doch mal direkt zum Super Bowl springen, Vanessa. Was ich spannend finde, ist, wie viel Aufmerksamkeit ihr die National Football League schenkt. Ich meine, die NFL ist die wirtschaftlich erfolgreichste Sportliga der Welt. Sie macht pro Jahr über 18 Milliarden Euro Umsatz, mehr als die Big Five, also die 5 größten Profifußballligen in Europa. Taylor war ja sogar als Halftime-Act für den Super Bowl 2023 angefragt, hat aber abgelehnt. Und offensichtlich muss sie da ja auch gar nicht singen, damit die NFL von ihr profitiert. Also es reicht ja, wenn sie alleine im Publikum sitzt. Und das tut sie ja auch seit ein paar Monaten regelmäßig. Denn die Story von Taylor und der NFL ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte.
Knowing that she's shown me all the support in the world throughout the season, it's just been an amazing experience.
Das ist Travis Kelce, der sich hier im Interview mit Entertainment Tonight im April 2024 über die Unterstützung von Taylor Swift freut. Kelce ist nämlich seit September 2023 officially mit Taylor zusammen.
Das Internet ist explodiert, als sie das erste Mal im Stadion gesichtet wurde und so die Gerüchte um ihre Beziehung bestätigt hat. Ich habe dazu beigetragen, ich habe einfach nur geschaut, was hat sie an, wie sieht sie aus, was tun sie, was tut sie. Und ja, ich war, sorry, einfach richtig schön Klischee-Fangirl.
Ich fand es halt voll überraschend, weil wir Taylor gar nicht so öffentlich kannten mit einem Freund. Also die Jahre vorher war sie ja immer sehr, sehr privat. Und plötzlich sehen wir sie da bei einem Footballspiel mit diesem Highschool-Star. Also irgendwie wirkte das ja echt wie die perfekte Highschool-Musical-Romanze. Du hast den Football-Star und du hast aber auch den American Sweetheart. So when I touched down, call the amateurs and cut them from the team. Was aber noch explodiert ist, sind die Einschaltquoten und Merch-Verkäufe der Kansas City Chiefs. Nachdem Taylor das erste Mal bei einem Chiefs Spiel gesichtet wurde, haben sich die Verkaufszahlen von Travis Kelces Trikot vervierfacht.
Ja, okay, sorry, ich habe mir auch gleich ein Shirt bestellt.
Oh, warum mein hast du es nicht an?
Ah, ich habe es vergessen tatsächlich, aber ich habe es zu Hause. Es gibt einen TikTok, ich habe einen Beweis TikTok. Ja, ich bin da leider auch ein Opfer gewesen, aber ja, okay. Es hat schon was. Man ist dann auch ein bisschen Fan von Travis, sorry.
Mhm.
Ja.
Abgesehen davon, dass du jetzt auch Fangirl bist, gab es noch andere krasse Auswirkungen. Die Beziehung von Taylor und Travis und die Tatsache, dass sie jetzt regelmäßig im Footballstadion sitzt, hat den Kansas City Chiefs und der NFL laut einer Analyse der Apex Marketing Group einen zusätzlichen Marketingwert von mehr als 331 Millionen US-Dollar eingebracht. Marketingwert heißt dabei nichts anderes als der Wert, den ein Produkt oder ein Service für uns KundInnen hat. Dabei spielen nicht nur harte Fakten, wie jetzt der Preis oder die Qualität, eine Rolle, sondern auch emotionale oder soziale Faktoren. Der erste Taylor Swift-Besuch beim Footballspiel ihres Freundes ist viral gegangen und die Chiefs waren auf einmal Teil eines kulturellen Phänomens. Das hat sich, glaube ich, gelohnt.
Chiefs Kingdom!
Taylor Swift officially made it to the Super Bowl.
The 34-year-old pop superstar has become a fixture at NFL games this season.
Neben dem Spiel und der traditionell glamourösen Halbzeitshow steht aber vor allem diese Frage im Mittelpunkt: Kommt Taylor Swift?
Und es gibt super viele Swifties, die vorher noch nie Football geguckt haben, aber jetzt bei Kelce-Spielen eben einschalten, um einen Blick auf Taylor zu erhaschen.
Und die NFL konnte ja ihre Zuschauerzahlen im Segment weibliche Teenager einfach mal verdoppeln. Das ist eine super krasse Zahl und auch Von den Anfang 20-jährigen Frauen schalten jetzt ein Viertel mehr bei Footballspielen ein. Das alles zieht für die NFL auch nochmal ganz andere neue Sponsoren an.
Also alles in allem war Taylor einfach ein absolutes Marketinggeschenk für die NFL.
Voll. Taylor lenkt halt massive mediale Aufmerksamkeit auf alles, womit sie sich in der Öffentlichkeit beschäftigt. Und das hat dann meistens auch einen großen finanziellen Impact für verschiedenste Unternehmen.
Im Herbst ging ja dann auch dieser Tweet von der niederländischen Klimaaktivistin Katja Herbers viral. I wish Taylor Swift was in love with a climate scientist.
Ja, ich meine, stell dir das mal vor, was eine Beziehung von Taylor mit einem Klimaforscher für die Auseinandersetzung mit der Klimakrise bedeuten könnte. Aber merkt euch mal diesen Tweet, wir werden da später nochmal drüber reden. Das Ding ist, diese Aufmerksamkeit finden nicht alle cool. Es gibt super viele Football-Fans, die vom Swift-Hype bei den Chiefs-Spielen echt genervt waren. Deswegen gab es tatsächlich auch Buhrufe beim Super Bowl.
Die hat sie aber ganz souverän ausgesessen, wie ich finde. Und es ist ja auch nicht Taylors Schuld, dass ihr Freund jetzt Footballspieler ist. Und ich meine, was soll sie denn machen? Soll sie jetzt wegbleiben? Wäre ja auch unnatürlich.
Ja, und ziemlich sassy hat Taylor auch im Gespräch mit dem Time Magazine Folgendes gesagt. Ich zitiere das jetzt, weil wir einfach solche Worte von Taylor eigentlich nicht kennen. I'm just there to support Travis. I have no awareness of if I'm being shown too much. And piss off a few dads, brats and chats. Und Travis Kelceys Teamkollegen haben sie sogar richtig ins Herz geschlossen. Das sagte Patrick Mahomes, Star Quarterback der Chiefs, in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS.
Ja, am Anfang gab es noch ein paar Witze. Aber jetzt gehört sie zum Chiefs Kingdom und zum Team. Und es war cool, sie kennenzulernen und zu sehen, wie sie so ist und wie sie es bis ganz nach oben geschafft hat.
Sie haben sie also nicht nur in ihr Chiefs Kingdom aufgenommen, sondern auch einer der besten Quarterbacks der USA sieht Taylor als Vorbild an.
Ja, und er guckt sich ganz genau an, wie Taylor so erfolgreich geworden ist.
So wie wir.
Ja, so wie wir. Also weiter geht's auf den Spuren von Taylors Erfolg. Tatsächlich hat Taylor nicht nur Kelceys Team zu Swifties machen können, sondern sie hat durch diese Beziehung auch noch ihre allgemeine Fanbase vergrößert. So wie die NFL durch Taylor mehrere jüngere, weibliche Fans bekommt, bekommt Taylor durch die NFL mehr ältere und männliche Fans. So, wenn Taylor jetzt noch alle Football-Fans der USA zu Swifties macht, dann steht er eigentlich gar nichts mehr im Wege bei ihrer wirtschaftlichen Weltherrschaft.
Ich habe Musikbusiness Insights für euch mitgebracht und habe mich für diesen Podcast nicht nur mit Taylors Kunst, sondern auch mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg als Künstlerin beschäftigt. Und das ist echt krass. Schon 2008 ging es los, da war Taylor Swift zum ersten Mal Bestselling Artist in den USA. Da war sie gerade mal 18 und hat in dem Jahr 4 Millionen Alben verkauft von ihrem Debüt Taylor Swift und Fearless. Kleine Quizfrage an dich an dieser Stelle, Gisem, und auch gerne an alle, die zuhören. Was ist denn das meistverkaufte Album eines deutschen Künstlers oder Künstlerin?
Ich bin ja nicht so im Game, was deutsche Musik angeht. Ich würde jetzt Kelly Family, Helene Fischer.
Ich wäre jetzt auch bei Helene Fischer gewesen.
Wer ist es?
Es ist... Und der Mensch heißt Mensch.
Ist das Herbert Grönemeyer?
Yes, das Album, was sich in Deutschland seit 1975 am meisten verkauft hat, ist Grönemeyer Mensch.
Okay, war ich jetzt aber komplett daneben? Ich hoffe, das ist jetzt nicht mega peinlich für die Leute, die zuhören. Ich dachte eigentlich, ich bin jetzt gerade gut dabei mit meinen Ratereien. Nee, auf Grönemeyer bin ich gar nicht gekommen.
Wäre ich auch nicht gekommen, aber krass. Also ja, für sein Album Mensch hat Grönemeyer einfach 21 Mal Gold bekommen.
Was?
Wow. Und hat sich laut des Bundesverbands der Musikindustrie BVMI insgesamt 3,15 Millionen Mal verkauft.
Boah, das ist aber... Ja, auch eigentlich gar nicht so weit weg von Taylors 4 Millionen. Krass.
Das stimmt. Allerdings ist ja der Markt für deutschsprachige Musik viel kleiner als der für englischsprachige. Aber klar, Grönemeyer hält nicht mit Taylor mit. Das tut so gut wie keiner. Seit 2014 war sie bereits 4-mal Bestselling Artist weltweit. Es wird geschätzt, dass sie insgesamt 114 Millionen Alben verkauft hat. Auf Spotify war sie 2023 die am meisten gestreamte Künstlerin mit über 26 Milliarden Streams. Boah. Ist jetzt auch schon wieder neu seit dem neuen Album. Da hat sie ja schon wieder alle Rekorde gebrochen. Und vor allem in Sachen Toureinnahmen macht ihr wirklich niemand was vor, vor allem nicht seit im März 2023 die Eras Tour gestartet ist.
Die jetzt auch endlich in Europa angekommen ist. Ich freue mich so. Ich werde natürlich auch auf die Tour gehen. Ich sage jetzt nicht wie oft, aber nicht nur einmal. Und ich bin auch schon richtig, richtig aufgeregt.
Dabei war es ja nicht leicht, überhaupt ein Ticket zu ergattern. Also ich habe zum Beispiel keins. Das liegt aber auch daran, dass ich keine Zeit habe. I'm sorry. Ich bin auch noch nebenbei eine kleine Künstlerin. Durch den riesigen Ansturm auf die Tickets ist ja im vergangenen Herbst in den USA die Verkaufsplattform Ticketmaster komplett kollabiert, habe ich mitbekommen. Fand ich auch krass, aber darüber sprechen wir dann in einer späteren Folge noch ausführlicher. Ich habe erstmal ein paar astronomische Zahlen zum Verlauf der Tour bisher für dich. Are you ready for it?
So ready.
Also, Ende 2023 war die Breaking Taylor News, dass ihre Eras Tour in den ersten 8 Monaten nach 60 Stadionshows über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat. Dafür hat sie 4,35 Millionen Tickets für etwa $250 pro Stück verkauft. Das ist der höchste Umsatz, den je eine Künstlerin mit nur einer Tour erreicht hat. Und das war ja erst die Hälfte. Die Tour läuft ja noch bis Ende 2024.
Und auch nur mal so als Side Note, weil das ja alles, was du gerade gesagt hast, noch nicht reicht. Sie hat auch noch den Move gemacht und einen Konzertfilm zur Eras Tour produziert. Das ist jetzt an sich nichts Neues, aber was Taylor gemacht hat, war, dass sie einen sehr lukrativen Exklusivdeal mit der Kinogruppe AMC abgeschlossen hat. 2023 war ja sowieso ein absolutes Kino-Event-Jahr, wenn wir mal an Barbie und Oppenheimer denken. Und der 3-stündige Eras-Tour-Film war natürlich auch eine tolle Alternative für die Fans, die kein Ticket mehr für die Live-Konzerte bekommen haben oder sich keins leisten konnten oder die schon Tickets haben, aber sie trotzdem noch mal sehen wollen, wie zum Beispiel ich. Und der Clou danach war, nach dem Kino ging es dann noch ins Streaming. Also Taylor hatte dann für den Deal mit Disney Plus angeblich 75 Millionen Dollar auch noch mal kassiert. Ne? Also das ist zusätzlich zu den etwa 262 Millionen Dollar aus den Kinoeinnahmen. Sie macht quasi eine Mehrfachauswertung. Und das sehen wir in Taylors wirtschaftlicher Strategie super häufig. Sie bringt immer mal wieder so Sondereditionen raus von ihren Alben und wir Fans kaufen die dann sehr brav. Aber natürlich nicht nur das. Es gibt ja auch super viel Merch.
Yes, es gibt Umfragen, die unser Team im Hintergrund hier recherchiert hat. Die sagen, dass jeder Swiftie im Schnitt $160 für Merch, also T-Shirts, Mützen, Taschen und so weiter, ausgibt. Wenn das so stimmt, wäre das für 2023 nochmal ein extra Umsatz von 700 Millionen Dollar.
Ey, das wären dann schon fast 2 Milliarden Dollar Umsatz. Allein für die erste Hälfte der Eras Tour, ne? Weil mindestens 152 Shows folgen ja noch. I have this dream, my daughter-in-law
kills me for the money. Aber vielleicht hier kurz nochmal der Hinweis, das ist Umsatz, kein Gewinn. Das Geld fließt nicht alles auf Taylors Konto. So eine Tour, erst recht so eine Stadiontour, ist richtig teuer. 300 Millionen Dollar soll sie allein schon in die riesige Videowandbeleuchtung und das Bühnenbild investiert haben. Außerdem hat sie 500 MitarbeiterInnen, die mit ihr auf Tour sind. Sie muss also die Reisekosten, Konzertveranstalter und natürlich Steuern bezahlen. Es ist auch immer so eine Frage zwischen, was möchte man den Fans bieten? Es muss aber trotzdem wirtschaftlich sein. Man will ja auch nicht alles. Es gibt auch Künstler, die stecken irgendwie alles rein und gehen dann, ne, bei Null raus. Hauptsache, dass irgendwie eine geile Show dahin steht. Das kannst du aber auch nicht immer machen. Also es ist wirklich auch für uns oder für mich als Künstlerin immer die Frage, ich will auch nichts an der Tour verdienen, ehrlicherweise, sage ich dir ganz ehrlich. Ah. Für mich ist immer wichtig, einfach was Cooles hinzumachen. Aber nur als kleine Side-Note, als Künstlerin hat man natürlich auch eine richtig krasse Verantwortung. An dir hängen quasi auch noch direkt mal Arbeitsplätze. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man selber ausfällt, da kann dann keiner für dich hochgehen.
Also sie ist mit dieser Tour einfach ein krasser Wirtschaftsfaktor für die Städte und auch für die Länder, in denen sie spielt.
Auf jeden Fall. Und sie hat im Jahr 2023 die US-Wirtschaft massiv angekurbelt. Bis Februar 2024 soll sie für ganze 4,6 Milliarden Verbraucherausgaben rund um die Eras-Tour gesorgt haben. Verbraucherausgaben. Klingt echt sperrig, naja, aber heißt so. Geld, das Menschen für ihren persönlichen Konsum von Waren und Dienstleistungen ausgeben. Bezogen auf Taylors Eras Tour für Tickets, Merch, Konsum, also Essen und Trinken, Hotel und so weiter. Um die Zahlen mal einzuordnen, mit dieser Summe könnte man die Gesundheitskosten eines Landes so groß wie Island für ein Jahr decken. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns, wie viel du so für eine Konzertreise ausgeben wirst oder ausgegeben hast?
Jetzt wird's juicy. Jetzt reden wir über Geld. Okay, ich kann ja einfach mal exemplarisch eigentlich das nehmen, was am teuersten war. Wo ich nämlich auch finde, das geht eigentlich vom Preis. Also ich hatte ja mir auch Tickets jetzt geholt für London, weil ich dachte, das wird die Closing Night der Eras Tour komplett. Das war noch bevor sie verkündet hat, dass sie dann noch mehr Konzerte spielt in London. Auch noch bevor sie gesagt hat, dass sie auch noch nach Kanada geht.
Now it's far away from closing.
Jetzt ist es wirklich sehr far away from closing. Ja, weil ich so dachte, der letzte Abend wird so emotional auch für sie und es wird, ja. Naja. Genau, wie viel habe ich dann da aber bezahlt? Also für Flug vielleicht 200. Hotel haben wir auch noch relativ günstig bekommen für 200. Und ich habe mir eine VIP-Box gegönnt, aber ich finde, das ging auch. Das sind 250 Pfund. I'm in a getaway car. I left you in the motel bar. Put the money in a bag and I stole the keys. That was the last time you ever saw me. Wir haben recherchiert, dass die Swifties in den USA durchschnittlich etwas über $1,300, teilweise sogar bis zu $1,500 pro Konzert ausgeben. Da wirst du dann wahrscheinlich auch landen mit Essen und so und Sticker. Und das sind umgerechnet rund 1.200 Euro. Ja, also Ticketpreise, Hotelübernachtung, Merch, Essen, Kosten für Taxen, Uber, ach, das kommt ja auch noch dazu, Busse, alles zusammengerechnet, das ist echt viel, finde ich. Und das meiste dieser Ausgaben bleibt in den Städten. Hier mal ein Beispiel. Im Juli 2023 hat Taylor zwei Konzerte vor jeweils 70.000 Swifties in Denver, Colorado gespielt. Allein diese beiden Abende haben $140 Millionen zum Bruttoinlandsprodukt des Bundesstaates Colorado beigetragen. Wow. Ja, und diese Einnahmen durch Konzerttourismus können die Städte dann ja auch wieder in ihre öffentliche Infrastruktur und Ähnliches investieren. London sollte mir eigentlich danken.
Wir haben mal für die deutschen Tourstops geschaut und Hotelpreise in Gelsenkirchen. Wie denkt sie eigentlich über Gelsenkirchen? Naja gut, werden wir dann erfahren. Hamburg und München liegen während der Shows bei bis zu dem Fünffachen über dem normalen Preis, wenn gerade keine Großevents stattfinden.
Ich glaube auch deswegen hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter oder heute Ex versucht, Taylor doch noch nach Kanada zu locken. Denn für die Eras Tour waren ursprünglich keine Termine in Kanada geplant. Wie gesagt, ich dachte ja, das letzte Konzert ist London. Und deswegen hat er dann aber auf einen ihrer Tour-Ankündigungsposts geantwortet.
It's me, hi. I know places in Canada would love to have you. So don't make it another cruel summer. We hope to see you soon.
Ein Swiftie also.
Naja gut, aber er hat drei Kinder im Teenageralter. Auf jeden Fall hat's geklappt und Taylor hat einen Monat später 6 Termine in Toronto angekündigt und im November 2023 nochmal 3 in Vancouver ergänzt.
Das ist der politische Aktivismus, den wir brauchen von den Führungskräften, ja.
Aber wegen der Eras Tour gab es sogar richtig politischen Beef in Südostasien, weil Singapur sich die einzigen Taylor-Konzerte in der Region gesichert hat und den Nachbarländern eben diese Tourismuseinnahmen durch die Lappen gegangen sind.
Und dann gab es Stress oder was?
Ja, also zumindest halt so Unmut, würde ich sagen. Also unseren Recherchen nach hat der thailändische Premierminister behauptet, Singapur hätte Taylor $3 Millionen für einen Exklusivdeal für die Region bezahlt. Der Tourismusverband von Singapur hat diese Zahl gegenüber dem Business Insider nicht bestätigt, aber immerhin gesagt, es hätte einen finanziellen Zuschuss für die Events gegeben.
Aber braucht Taylor überhaupt so einen Zuschuss? Also klar, $3 Millionen klingt ja mega krass jetzt für uns, aber für Taylor? Muss man das dann überhaupt noch machen finanziell?
Naja, ich finde, das ist ja auch immer eine Wertschätzung. Ich glaube, dass sie es nicht umsonst macht, ist ja auch klar, oder? Also die Zahlen sprechen da auf jeden Fall für sich. Insgesamt haben etwa 300.000 Swifties im März 2024 während 6 Konzerten in Singapur um die $372 Millionen in die singapurische Wirtschaft gepumpt. Der thailändische Premierminister hat dann noch gesagt, wenn er von diesem Zuschuss seiner Nachbarn gewusst hätte, hätte er auch Geld auf den Tisch gelegt. Und auch politische Abgeordnete aus den Philippinen und Indonesien haben sich öffentlich darüber geärgert, dass nur Singapur von den sogenannten Swiftonomics, also der Taylor-Swift-Wirtschaft, profitiert.
Swiftonomics, was für ein geiles Wort. Also Taylor ist echt eine globale Wirtschaftsmacht. Ich meine, hier streiten sich ja sogar Staatschefs um sie. Beziehungsweise wo sie auftritt.
Voll. Aber die Swiftonomics haben natürlich auch extrem positive finanzielle Auswirkungen für Taylor selbst. Und krass ist, dieses Jahr hat sie es mit einem Nettovermögen von $1,1 Milliarden auf die offizielle Forbes-Liste der Milliardäre geschafft. Als erste Person, die das allein durch Songwriting und Auftritte geschafft habe, so Forbes. Diamonds in my eyes, I polish up real, I polish up real. Hier ein kleiner Reality-Check, wie viel Geld eigentlich eine Milliarde ist, wenn man ein deutsches Durchschnittsgehalt verdient. Das liegt aktuell laut Statistiken wohl um die 46.000 Euro im Jahr. Muss man 21.739 Jahre arbeiten, um eine Milliarde zu verdienen.
Ey, über was für Zahlen reden wir hier gerade? Echt unfassbar.
Oder für Taylor war es ganz klar die Eras Tour, die für sie die erste Milliarde voll gemacht hat. Aber es gibt noch einen Aspekt, der diese Meldung und ihren Erfolg ganz besonders macht.
Grundsätzlich kann man ja sagen, Taylor Swift ist jetzt sozusagen auch offiziell Milliardärin geworden mit ihrer Musik.
Das ist Julian Krohn. Er ist Musikbranchenexperte und hat früher beim Label Universal gearbeitet. Ihn habt ihr in Folge 2 rund ums Musikbusiness schon kennengelernt.
Das Besondere, was sie auch abhebt von anderen, ist dabei, dass sie es wirklich nur mit ihrer Musik geworden ist. Nämlich nur mit ihren eigenen Produkten und Produktionen. Also mit dem Verkauf und dem Streaming ihrer Musik, mit dem Verkauf und der Durchführung ihrer Tourneen, ihrer weltweiten. Dann mit ihrem Merchandising und mit ihren Filmproduktionen. Nehmen wir mal eine Rihanna oder so, die immer noch etwas mehr verdient. Da geht es wirklich darum, um Werbedeals etc.
Eine von Rihannas großen Einnahmequellen ist zum Beispiel ihre Size-Inclusive-Unterwäschenmarke Savage X Fenty. Und dass Taylor es geschafft hat, nur mit ihrer Musik Milliardärin zu werden, grenzt an ein Wunder. Wie sie das geschafft hat, erklärt uns Professor Peter Tschmuck.
Professor für Kulturbetriebslehre mit dem Schwerpunkt Musikwirtschaftsforschung am Institut für Popularmusik der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
Er sagt,
sehr interessant ist das Jahr 2021. Taylor Swift hat in diesem Jahr keine Konzerttournee gemacht. Also das heißt, der sogenannte Box Office Income war mehr oder weniger null. Und trotzdem führte sie in diesem Jahr die Billboard Moneymakers List mit einem Umsatz von 66 Millionen US-Dollar an. Und das ist schon sehr interessant, weil sie damit die Rolling Stones zum Beispiel locker überholt hat und das nur mit dem Verkauf von Musikprodukten, also Verkauf von CDs, Vinyl und Downloads.
Das ist schon mega beeindruckend. Wobei ich jetzt hier natürlich auch als schon Taylor Swift-Fan der ersten Stunde sagen muss, gerade am Anfang ihrer Karriere ist sie natürlich auch Werbedeals eingegangen. Ne? Sie hatte eine eigene Kleiderlinie bei Walmart, hat für American Greeting Grußkarten entworfen und hat auch immer mal wieder Werbung hier und da gemacht, zum Beispiel für Diet Coke, AT&T oder Capital One.
Guter Punkt. Ich denke aber, was die Analyse von Professor Tschmuck zeigt, ist, dass sie das alles nicht müsste. Sie wäre auch nur durch ihre Musik sehr reich.
Stimmt schon. Aber dieser finanzielle Erfolg durch Musik ist ja kein Zufall. Also Taylor hat 2015 mal in der GQ gesagt, man kann für ein paar Jahre zufällig erfolgreich sein, Zufälle passieren, aber Karrieren erfordern harte Arbeit.
No pain, no gain. Und so viel ist, glaube ich, schon sicher. Zufälle in Gänsefüßchen gibt es in Taylors Leben, naja, fast keine. Wie sie schön ironisch im Vogue 73 Questions Interview gesagt hat.
I'm a very spontaneous person.
Genau. Also lass uns doch mal die harte Arbeit angucken, die hinter dem wirtschaftlichen Erfolg von Taylor Swift steckt. 'Cause I'm a mastermind. Im Song Mastermind vom Midnights-Album.
Endlich hören wir Mastermind. Na, wer hat mitgezählt, wie oft wir das Wort schon in Folge 1 und 2 so am Rande erwähnt haben?
Ja, stimmt. Mastermind ist auch ein wundervoller Song, auch ganz wichtig, um Taylor zu verstehen. Und in dem Song geht es eigentlich darum, wie Taylor ihre Beziehung zu Joe Alwyn wie ein Mastermind initiiert und geplant hat oder sie glaubt, es wie ein Mastermind initiiert und geplant zu haben. Theoretisch. Man kann ihn aber auch so lesen oder hören, dass er ihren Karriereplan erklärt. Und nicht nur ihren. Denn nicht nur Taylor ist sehr spontan, in Gänsefüßchen, wie sie sagt, also überhaupt nicht spontan, auch ihre Eltern sind eigentlich strategische Masterminds. Wir haben in den ersten zwei Folgen ja schon ein bisschen fies geteasert, dass es zu dem Family Business Swift und diesem Mythos von dem kleinen, einsamen Country-Girl, das zur Milliardärin wird, doch noch ein bisschen was aufzuräumen gibt. Und das machen wir jetzt. Also wir haben ja in der vorherigen Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, dass von Beginn an eigentlich Taylors gesamte Familie in ihrer Karriere involviert war.
Ja, also ihre Oma war schon erfolgreiche Sängerin, ihre Mutter reiste mit ihr nach Nashville, um Demo-Tapes zu verteilen und ihr Vater filmt jeden Auftritt und bringt die Videokassetten unters Volk. Das war übrigens noch die Pre-Smartphone-Zeit, also Film war nicht ganz so einfach.
Voll süß ja eigentlich, dass er das macht, ist aber auch ein riesiger Aufwand. Ihre Mutter Andrea hat schon 2008 gesagt in der Zeitschrift Entertainment Weekly, dass Taylors Karriere nie der Traum ihrer Eltern gewesen sei und sie Taylor auch nie unter Druck gesetzt hätten. Aber welche Eltern ziehen denn 1300 Kilometer um, damit ihre 14-jährige Tochter bessere Chancen im Musikbusiness hat? Das ist ja ein Riesen-Move.
Ich glaube, meine würden es auch machen.
Echt?
Ja, ja doch. Also mein Support war auch immer riesig von meinen Eltern. Thanks an der Stelle.
Okay, also sehr unterstützende Eltern, aber vielleicht auch ehrgeizige Eltern? Fragezeichen. Also Eltern, die vielleicht dann auch selber so ein bisschen einen Plan verfolgen. Das denkt zumindest der Musikwirtschaftsforscher Professor Tschmuck.
Ja, also ich denke, das spricht bereits Bände, denn welche Eltern tun das, eine Existenz aufzugeben, um die Karriere der Tochter so zu unterstützen?
Okay, aber du hast ja Fakten versprochen.
Stimmt, aber ich habe auch welche, und zwar Gerichtsakten. Ja, Ende 2023 wurden alte Gerichtsakten von einem Verfahren, das seit 2008 zwischen Dan Dimtrow und der Familie Swift läuft, geleakt. Und die ging in Swiftie-Kreisen richtig viral. Da gab es nämlich ein bisschen Tee.
Okay, das habe ich tatsächlich selber gar nicht mitbekommen. Das ist für mich jetzt auch ganz neu. Wer ist jetzt Dan Dimtrow? Was hat der damit zu tun?
Dan Dimtrow ist Musikmanager. Das war auch mal der Musikmanager von Britney Spears. Und der hat quasi eine Ausbildung bei Britney Spears' erstem Manager, Larry Rudolph, gemacht. Und war dann von 2004 bis 2007 Britneys Manager. 2003 hat Dimtrow außerdem die Swifts kennengelernt. Und in der 13-jährigen Taylor voll großes Starpotenzial gesehen, das sich unter seinem Management mit seinen Kontakten und Erfahrungen voll entfalten könnte. So hat er das zumindest in seinem offiziellen Statement für den Gerichtsprozess formuliert.
Okay, aber ist er 2003 nicht noch Auszubildender?
Er war auf jeden Fall damals noch nicht Britneys offizieller Manager. Die Swifts sind aber trotzdem von ihm und seinen Kontakten überzeugt und haben dann halt im April 2004 einen Vertrag mit ihm unterschrieben. In den folgenden 12 Monaten, sagt zumindest Dimtrow, habe er Taylors Karriere gelauncht. Er sagt, er hätte gemeinsam mit Experten Taylors Marke aufgebaut, Auftritte organisiert und Marketingdeals an Land gezogen, zum Beispiel mit Abercrombie und Fitch. Und erinnerst du dich noch, was dann 2005 passiert ist?
Sie unterschreibt den Plattenvertrag bei Scott Borchetta's Big Machine Record.
Genau, im September 2005. Und kurz vorher im Juli haben Taylors Eltern den Vertrag mit Dan Dimtrow aufgelöst.
Und warum?
Also Dan Dimtrow vermutet, die Swifts wollten ihn nicht an diesem großen Deal beteiligen, obwohl er eigentlich ja alles dafür möglich gemacht habe. Scott Swift soll in einer E-Mail an Scott Borchetta...
Oh Mann, so viele Scotts.
Ich weiß, aber ich sag so, Papa Swift soll 2006 in einer E-Mail an Labelchef Borchetta geschrieben haben.
Genug mit diesem Dimtrow. Du hast mich gebeten, ihm beide Beine zu brechen, ihn in Ketten zu legen und in den See zu werfen. Nun, das habe ich gemacht.
Und es klingt darin so, als hätte Borchetta von Papa Swift verlangt, Dimtrow loszuwerden.
Und deswegen hat Dimtrow die Swifts dann verklagt, oder wie?
Also nicht ganz. In der Klage geht's erstmal allgemein darum, dass die Swifts ihren Vertrag gegenüber Dimtrow nicht erfüllt hätten. Sie sollen ihm für alles, was er in diesen 14 Monaten der Zusammenarbeit gemacht hat, nur $10.000 gezahlt haben. Hier nochmal Musikwirtschaftsforscher Peter Tschmuck.
Er hat sich dann auch benachteiligt gefühlt, weil er dann nicht in die nächsten Schritte der Karriere von Taylor Swift eingebunden war. Und das trotz aufrechten Managementvertrags. Zumindest stellt er das so vor Gericht dar. Und deshalb hat er dann ja Millionen nachgefordert, die ihm aus seiner Sicht zugestanden wären. Die Familie von Taylor Swift und Taylor Swift selbst haben das natürlich anders gesehen.
Okay, das wird ja noch richtig zu einem True-Crime-Podcast hier.
Ja, und das lief echt richtig lange unterm Radar. Also es gab so ein paar Berichte 2010, aber so richtig viral ging die Geschichte erst 2023. Dabei hat Dimtrow 2007 die Klage eingereicht.
Und wie ging das denn aus?
Im März 2010 hat der vorsitzende Richter 6 der 7 Anklagepunkte abgewiesen. Ein Anklagepunkt, ungerechtfertigte Bereicherung, blieb offen. Und bis heute weiß man eigentlich nicht, ob und wie dieses Verfahren geendet ist. Unsere Reporterin Johanna, die diesen Fall für uns aus New York recherchiert hat, hat unter anderem versucht, Kontakt mit den beteiligten AnwältInnen aufzunehmen. Und hier ist die Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat.
Die eine Kanzlei habe ich erst gar nicht erreicht, aber der Anwalt von Taylors ehemaligem Manager. Der ist dann doch sehr überraschend ans Telefon gegangen. Ich habe mich vorgestellt, gesagt, wer ich bin und was ich will. Aber in dem Moment, in dem ich Taylor Swift erwähnt habe, hat er aufgelegt.
Ja, schade, aber nicht überraschend. Johanna konnte für uns aber immerhin beim Gericht die Echtheit der Akten verifizieren. Und das Internet spekuliert, dass sich hier vermutlich außergerichtlich und mit einem NDA, also einem Geheimhaltungsvertrag, geeinigt wurde. Aber wir wissen es nicht. Professor Schmuck schätzt die ganze Lage so ein.
Also ich möchte mich jetzt hier nicht zum Richter aufspielen in diesem Fall. Aber ich habe natürlich schon den Eindruck, dass Dan Dimitroff von der Karriere von Taylor Swift, die er wahrscheinlich auch nicht so eingeschätzt hat am Anfang, im Nachhinein auch noch finanziell profitieren wollte. Und in den USA ist das ziemlich üblich, wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, das über Gerichtsurteile zu erzwingen. So im Sinne von, ich kann es ja mal probieren.
Okay, dann lass uns mal uns kein Urteil erlauben jetzt.
Aber ich finde schon, dass das ein super Beispiel dafür ist, wie gut Taylor und ihre Eltern darin sind, vermeintlich schlechte Presse zu vermeiden. Also es hat ja wirklich kaum jemand was von diesem Fall mitbekommen, außer vielleicht die Leute, die jetzt wie ich mega im Taylor Rabbit Hole stecken.
Okay, aber war das jetzt schon der Tee, den du uns zu Taylors Eltern versprochen hast?
Nein, klingt ein bisschen herausfordernd, aber ich habe noch ziemlich viel, denn da kommt jetzt erst der Tee. Also der hat auch was mit diesem Prozess zu tun, denn Dan Dimitroff hat als Beweis für seine Anklage unter anderem eine 6-seitige E-Mail von Scott Swift an ihn eingereicht. Aus dem Jahr 2005, bevor es zum Vertragsabschluss mit Big Machine Record kam. Und diese Mail ist unhinged. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll.
Also verrückt oder durcheinander oder wie?
Ja, aber gleichzeitig halt auch voll aussagekräftig und mega interessant, weil das echt einmalige Einblicke sind in das Familienunternehmen Swift. Das Familienunternehmen, das Taylor berühmt gemacht hat. Man kann den Inhalt der Mail in grob 3 Themenblöcke unterteilen. Erstens, den finanziellen Background der Swifts. Zweitens, die Beziehung der Swifts untereinander. Und drittens, hier wird's mega juicy, den Einsatz von Scott Swift für die Karriere seiner Tochter. A curious child, ever reviled by everyone except her own father. Vorab noch ein kurzer Disclaimer. Scott Swift selbst beginnt die E-Mail mit "Bear with me, I need to vent." Also, sieh es mir nach, ich muss mir mal Luft machen. Wir können uns also jetzt auf eine richtig schöne Wutrede einstellen, die nie die Absicht hatte, sehr reflektiert zu sein, okay?
Okay, hau raus.
Also, Punkt 1. Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, dass Taylor aus einem privilegierten Elternhaus kommt. Aber nach der Lektüre dieser Mail kann ich wirklich guten Gewissens sagen, die Swifts waren reich. Also zum Zeitpunkt ihres Umzugs nach Nashville besitzen sie 2 Häuser, mehrere Autos und Boote. Plural. Der Umzug nach Nashville kostet laut Papa Swift selbst schlappe $200.000. Und das ist nur der Umzug. Aber kein Problem für ihn, denn aus der E-Mail wird auch sehr klar, was für einen guten Job er hat.
Vergiss nicht, dass ich bei Merrill nicht nur 270 Millionen manage, sondern darüber hinaus 249 Beziehungen zu Familien in einem echt schlechten Markt. Ich gehöre zu dem Top 1% aller Börsenmakler bzw. Investmentbanker. Bei der prestigeträchtigsten Investmentfirma der Welt. Ich manage Angestellte, ich manage das Geld und die Leben meiner Kunden.
Das erinnert mich so ein bisschen eigentlich an die Art von Männern, über die Taylor ja singt in ihrem Song The Man auf ihrem Lover-Album. Wobei ich jetzt natürlich nicht glaube, dass sie jetzt an ihren Vater gedacht hat, als sie den Song geschrieben hat. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie ihren Vater als Baller bezeichnen würde, also als Protzer. Aber es geht in dem Song auf jeden Fall um diese Prahlerei mit dem eigenen Erfolg und auch darum, dass sie als Frau nicht prahlen darf und anders behandelt wird als ein Mann. Jedenfalls hat Papa Swift kein Problem damit, in dieser Mail an Dan Dimitroff seine Dollars zu flashen. Und er redet noch weiter über noch einen Job. Und an der Stelle musste ich richtig lachen.
Wer hat jeden einzelnen seiner Kunden gezwungen, sich Taylors neuesten Song anzuhören, bevor ich mit ihnen über ihren Finanzplan geredet habe?
Warte mal, der hat alle seine Kunden, die einfach nur eine Finanzberatung wollten, dazu gezwungen, sich Aufnahmen seiner Tochter anzuhören.
Unhinged, habe ich ja gesagt. Aber eigentlich ja auch voll strategisch. Da sind wir aber auch schon bei einem der nächsten Punkte, nämlich wie viel Geld und Arbeit Scott Swift in die Karriere seiner Tochter gesteckt hat. Hier sind die harten Zahlen, die er auflistet. Bis zum Zeitpunkt dieser Mail hatte Papa Swift $150.000 in Gesangs- und Gitarrenunterricht, Videoproduktion und Kopien, Reisen zu Auftritten und in Taylors Webseite gesteckt. Dazu kommen dann ja auch noch die 200.000, die der Umzug nach Nashville gekostet hat.
Das ist viel.
Ja, und für all das Geld bekommt der Vater keine Wertschätzung. Zumindest beschwert er sich darüber in dieser Mail.
Wer finanziert diesen ganzen Prozess, aber darf nicht zur Party gehen? Papa. Wer hat genug Geld verdient, damit wir die Mittel haben, um von heute auf morgen durchs Land zu reisen? Der Idiot, der bei Andrea wohnt. Wer bezahlt für das alles? Wer ist der Typ, über den sich alle lustig machen, weil er zu viel redet? Papa!
Da ist jemand wirklich wütend, oder?
Voll. Aus der E-Mail wird klar, dass die Beziehung zwischen Scott und Andrea Swift eigentlich alles andere als harmonisch ist. Scott ist frustriert, dass Andrea Taylor überall hin begleitet, er mit Taylors Bruder Austin zu Hause bleiben muss und seine Familie ihm quasi einen Maulkorb verpasst hat, denn er würde zu viel reden. Andrea hätte ihm auch verboten, Dan Dimtrow zu schreiben.
Leit ihr die Mail weiter oder sag es Taylor. Und dann gibt es wahrscheinlich eine schnelle Scheidung.
Und dieser Absatz endet mit einem Smiley-Emoji hinten dran.
Gibt es da auch einen Song, Gisem, den du damit jetzt verbindest?
Ja, so ein bisschen den Song Mine von ihrem Album Speak Now. Da sagt sie ja, sie ist die vorsichtige Tochter von einem leichtsinnigen Vater. Und klar, ich sage jetzt auch nicht, dass sie da jetzt wirklich direkt ihren Vater meint, aber da gibt es schon so ein, zwei Lines, die auf einen vielleicht nervigen oder anstrengenden Dad anspielen oder jemanden, der vielleicht ein bisschen drüber ist. Warum wir das hier überhaupt so breit erzählen, ist, weil ja zum einen Taylors Familie schon eine sehr zentrale Rolle spielt beim Aufbau von ihrer Karriere und auf der anderen Seite sind das ja hier auch private Einblicke, die quasi nicht von der Family und Taylors Team freigegeben und bewusst öffentlich gemacht worden sind. Und sowas haben wir halt extrem selten. Das bisschen Tragische an dieser Mail ist ja auch, wie Scott Swift mit seiner Rolle als Dad und Ehemann hadert. Also das sind ja wirklich Sätze, die ziehen sich durch die gesamten 6 Seiten durch.
Papa sein kann ein einsamer Ort sein. Lach nicht, du wirst auch an diesen Punkt kommen. Warte ab, bis du verheiratet bist und jedes Wort, das du sagst, von einer Ehefrau auf die Goldwaage gelegt wird. Es ist wunderschön. Ich bin nur ein blöder Papa. Lach nicht. Das wirst du auch mal sein.
Okay, das ist ein bisschen traurig.
Ja, und ich meine, wir kennen jetzt hier nur die eine Seite der Geschichte. Ne? Das ist auch eine sehr private E-Mail, die sollte niemals an die Öffentlichkeit kommen. Aber klar fragt man sich dann, wie sind die Konflikte im Hause Swift wirklich abgelaufen?
Ja, geht uns ja auch eigentlich nichts an.
Stimmt. Für den Podcast ist es aber schon spannend, in dem Sinne, dass wir natürlich dadurch jetzt gelernt haben, dass Scott Swift noch viel mehr in Taylors Karriere investiert hat als nur Geld.
Dazu kommt, du und Andrea habt keine Ahnung, wie viel Zeit ich investiert habe, um mich mal mehr, mal weniger leise um Taylors Karriere zu kümmern, während ich noch alles andere unter einen Hut bekommen muss.
Scott Swift benutzt nämlich alle seine Kontakte und davon hat er halt mega viele, plus seine Networking-Fähigkeiten, um Taylor zu unterstützen. Wenn ich jetzt hier alle seine Freundschaftsdeals aufzählen würde, säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Deswegen nur mal die Kurzfassung. Dadurch, dass der Papa zu viel redet, wie sich ja anscheinend Frau und Tochter beschweren, bekommt Taylor aber Auftritte, Medienberichte und schließlich durch pure Hartnäckigkeit die Aufmerksamkeit von Labelchef Scott Borchetta. Es war eben nicht alles Dan Dimtrows Verdienst, wie der behauptet.
Und es gibt ja auch das Gerücht, dass Scott Borchetta sein Label dann nur für Taylor gegründet hat. Stimmt das?
Nee, das stimmt nicht. Aber die Labelgründung ging dann vielleicht schneller, weil Scott Swift tatsächlich eine 500.000 $ in das Label investiert hat. Damit ist er mit 5% an der Firma beteiligt. Musikwirtschaftsforscher Peter Schmuck ordnet das so ein.
Es ist eine Art Anschubfinanzierung für die Karriere seiner Tochter. Also man könnte es auch als Art Risikoinvestment sehen. Er ist ja ausgebildeter Investmentbanker. Und dieses Investment hat sich ja auch, wie wir wissen, bezahlt gemacht.
Um es mit Scott Swifts Worten aus seiner E-Mail zu sagen.
Ich werde alles tun, was ich für richtig halte, um Taylors Karriere voranzutreiben.
Von dem Investment wusste ich ja noch gar nichts. Krass.
Das ist auch nichts, was an die große Glocke gehängt wird. Passt ja auch eigentlich jetzt gar nicht so in das Country-Image, ne? Eine Szene, wo er über Kleinstädte und einfache Verhältnisse gesungen wird. Aber erinnerst du dich noch? In der zweiten Folge haben wir lange über das Drama gesprochen, als Scott Borchetta Taylors Masterrechte verkauft hat.
Genau, was er dann dazu geführt hat, dass sie ihre Alben nochmal aufgenommen hat.
Genau. Was wir aber in der letzten Folge nicht erzählt haben, ist, dass ihr Vater durch sein Investment eben bei Big Machine Record an diesem Verkauf richtig mitverdient hat.
2018, als die Big Machine Label Group von Scott Borchetta an die Ithaca Holding von Scooter Braun verkauft wurde, war der Verkaufserlös bei 15,1 Millionen US-Dollar und investiert hat der Vater von Taylor Swift 500.000 Dollar. Also das ist eine Rendite von 3.000%. Also man kann sehen, auch dieses Geschäft hat sich bezahlt gemacht. Ja.
Taylors Vater hat 15 Millionen Dollar gemacht am Verkauf von Taylors Masterrechten.
What the fuck? Ich wusste das nicht. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Danke, dass du uns das so zusammengefasst hast. Mir war an dieser Stelle wichtig, nicht zu verurteilen, was Scott Swift getan hat. Ich meine, er hat wirklich alles, was er hatte, in die Karriere von Taylor gesteckt und das kann man ja auch positiv sehen. Aber spicy Info, ich wusste das nicht.
Ja, mein Fazit sowieso aus diesen Akten und aus dieser geleakten E-Mail ist, dass Taylors Karriere von klein auf schon, ich will jetzt nicht sagen, ganz genau geplant war, aber man da schon auch viel Energie reingesteckt hat mit der Hoffnung auf Erfolg. Ihre Familie hatte die finanziellen Ressourcen, die nötigen Kontakte, auch das wirtschaftliche Know-how und natürlich auch irgendwie eisernen Willen, ne, um diesen Plan umzusetzen. KritikerInnen haben nach diesem E-Mail-Leak gesagt, Taylor sei von ihren Eltern gegroomt worden. Also quasi in diese Karriere, ja, jetzt ein bisschen strange übersetzt, aber so hineingepflegt. Also dass man sie so aufgebaut hat und dann ganz strategisch mit den finanziellen Mitteln und mit dem Marketingwissen da Taylor so reingepusht hat. Ich sehe das jetzt nicht so. Ich sehe das eher so, dass das halt extrem unterstützende Eltern waren, die selbst auch einen riesen Ehrgeiz hatten, ja. Aber Taylor ist halt auch mega talentiert. Die haben das gesehen und die wollten das supporten. Und ich glaube, die meisten vielleicht auch an unserer Stelle, wenn wir Kinder hätten, wenn wir das sehen und wenn wir die Ressourcen hätten, würden das vielleicht genauso machen.
Safe. Aber mir ist auf jeden Fall nach der E-Mail klar, woher Taylor ihren Sinn fürs Business hat. Denn also sie sitzt ja schon lange selbst am Steuer ihres Imperiums, zumindest nach außen, und ist somit ja, naja, irgendwann muss es ja haben, sagen wir es mal so. Wir haben uns für diese Folge ja genauer mit der Business Taylor beschäftigt und das Erste, was dir ja auch, Gizem, aufgefallen ist, nicht nur Taylors Vater ist ein extrem guter Geschäftsmann, sondern auch Taylor selbst ist eine Geschäftsfrau. Das sagen sowohl die Menschen, die eng mit ihr arbeiten, wie Lucian Grange, ihr Labelboss bei Universal.
She's a fantastic business person.
Als auch Menschen, die ihr nahestehen, wie ihr Freund Travis Kelce.
Sie ist in einer ganz anderen Stratosphäre. Sie ist die Beste auf ihrem Gebiet und das liegt daran, dass sie so Rede gewandt ist und sich in alles, was sie tut, richtig reinkniet. Und das ist schön.
Und sogar die Business-Plattform Bloomberg schreibt, ich zitiere, Swift Inc. ist quasi ein multinationales Konglomerat mit der treu ergebensten Kundschaft der Welt, der charismatischsten CEO überhaupt und eindrücklicher Wirtschaftskraft. Ein großes Lob also. Dabei gibt es gar nicht die eine Taylor Swift GmbH.
Ich habe mich informiert, es laufen nämlich diverse Firmen auf Taylors Namen, aber am wichtigsten ist wohl ihr Inhouse-Management-Team, 13 Management, in dem sie eine aktive Rolle spielt, genauso wie ihre Eltern. Niemand aus Taylors Umfeld wollte unserem Team hierzu genauere Auskünfte geben. In der Netflix-Doku Miss Americana können wir aber ein Meeting beobachten. Wir sehen einen großen, länglichen Konferenztisch. Auf jeder der langen Seite sitzen 6 MitarbeiterInnen in schweren schwarzen Bürostühlen aus Leder. Alle haben ihre MacBooks aufgeklappt. Es stehen Wasserflaschen und Snacks auf dem Tisch. Taylor sitzt am Kopfende und eröffnet das Meeting. Rechts von ihr sitzt ihre Mutter, dann ihr Vater.
Ich möchte zuerst mit euch über das neue Album sprechen. Ich schätze, es werden zwischen 16 und 20 Songs drauf sein.
Also in der Szene sieht schon so aus, als sei Taylor der Boss.
Ja, es gibt auch ein tolles Zitat von ihr aus dem Rolling Stone. Da sagt sie 2019, ich sitze immer im Pilotensitz und versuche das Flugzeug, das meine Karriere ist, in genau die Richtung zu steuern, die ich will. Damit das Flugzeug auch wirklich in die richtige Richtung fliegt, hat Taylor noch einige weitere Firmen gegründet. Das TAS Rights Management kümmert sich um alle rechtlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Markeneintragungen. Über Taylor Nation LLC läuft der Online-Verkauf von Merchandising und Taylor Swift Productions ist die Produktionsfirma für ihre Musikvideos und zum Beispiel den Eras Tour Konzertfilm.
Und so ein Firmsplitting hat auch große steuerliche und finanzielle Vorteile. Das weiß ihr Vater bestimmt und das zeigt auch, Taylor überlässt nicht wirklich was dem Zufall.
Und genau das ist auch wahrscheinlich ihr Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Sie hat die volle Kontrolle. Schon 2010 schrieb der Rolling Stone über sie, Swift möchte alles richtig machen, was dazu führt, dass sie meistens alles selber macht. Und in einem BBC Live Lounge Interview im Jahr 2019 sagt sie selbst:
I've always written all my own music. I've always made all of my own decisions. I've always curated absolutely everything about what I do.
Ich habe meine Musik selbst geschrieben. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen. Ich habe mich um alles, was ich mache, selbst gekümmert.
Ich kann mir vorstellen, dass es voll schwer ist, Dinge abzugeben, wenn man selbst als Person sozusagen das Produkt ist. Ich finde es total bewundernswert bei Taylor, dass sie als Künstler es tatsächlich schafft, das so zu abstrahieren. Nämlich nicht nur Künstler zu sein, sondern auch ein bisschen Business. Ich habe da echt eine große Bewunderung für. Sie hat auch ihren Geschäftssinn in den letzten Jahren wirklich richtig zu ihrem gemacht. Also sie hat jetzt immer öfter gesagt, hey, dass ich so erfolgreich bin, ist kein Zufall. Ich arbeite hart und ich bin ein Business Mastermind. Hör mal dieses Zitat aus dem großen Rolling Stone Interview 2019 an.
Ich habe keine Angst mehr zu sagen, dass andere Dinge in meiner Karriere, wie die Vermarktung eines Albums, streng strategisch sind. Und ich habe es satt, dass Frauen nicht sagen können, dass sie einen strategischen Geschäftssinn haben, weil männliche Künstler das dürfen. Und ich habe es satt, so tun zu müssen, als ob ich mein eigenes Geschäft nicht im Griff hätte.
Ich bin sowieso davon überzeugt, dass sie auf dem Song Mastermind vom Midnights Album jetzt nicht nur über ihre Beziehung singt. I laid the groundwork and then, just like clockwork, the dominoes cascaded in a line. What if I told you I'm a mastermind? Groundwork, also Vorarbeit, ist ein gutes Stichwort, denn Taylor schmiedet nicht nur große Pläne und lässt eigene Filmproduktionen umsetzen, sie liefert halt auch selbst ab. Aber am liebsten liefert sie Katzenvideos, zum Beispiel der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres.
I brought several videos, because I overprepare.
Endlich. Wir müssen nämlich unbedingt über Taylors Katzen sprechen. Ja, bitte, möchte ich auch noch. Aber lass mich kurz noch die hochwissenschaftliche Analyse des Teams von Taylors Erfolg weiterführen. Also, Erfolgsgeheimnis Nummer 1 war, dass sie fast alles selbst macht und immer alles unter Kontrolle hat. Erfolgsgeheimnis Nummer 2 ist, dass sie auf Social Media gesetzt hat, wie keine zweite Ende der 2000er. So erzählt sie das der BBC 2019.
Als ich meinen ersten Plattenvertrag bekam, ging ich nach Nashville und dachte, ihr versteht das nicht, das Internet wird ein großer Teil der Musik sein. Ich hatte MySpace und viele Follower und die Leute hörten sich meine Musik dort an. Und mir wurde trotzdem gesagt, alles, was wir brauchen, sind das Radio- und CD-Verkäufe. Und ich habe geantwortet, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet ein Faktor sein wird.
Tja, die EntscheiderInnen damals wollten ihr nicht so recht glauben, dass es da eine Verbindung geben könnte zwischen den Menschen, die Taylor schon bei MySpace folgen, und späteren Verkaufszahlen, weil damals dachte man noch, es bräuchte nur das Radio oder Musikfernsehen wie MTV oder bei uns ja auch Viva, um CDs zu verkaufen. It was all by design,
'cause I'm a mastermind. Okay, also ich habe Mastermind-Ohrwurm. Auf jeden Fall ist Taylor mit ihrer Einstellung gegenüber den sozialen Netzwerken eigentlich ein absolutes Geschenk für jedes Label, erklärt Branchenexperte Julian Krohn.
Und gerade wenn man jetzt sich Social Media anschaut, das sind dann so Sachen, da hat das Label fast gar keinen Einfluss mehr drauf. Das machen die KünstlerInnen und deren Teams selbst und das kann man auch gar nicht alles gestalten, es ist viel zu viel. Und das ist total wichtig, dass es von den KünstlerInnen selbst kommt.
Taylor hat wirklich von Anfang an alle Kanäle bespielt und das so geschickt, dass sie sich eben diese treu ergebene Kundschaft aufgebaut hat, wie die KollegInnen von Bloomberg gesagt haben. Wie genau sie das geschafft hat, ist super spannend, aber dafür brauchen wir mehr Zeit, deswegen besprechen wir das in einer anderen Folge.
Spannend ist auch noch ein Punkt, den die Kulturjournalistin Jenny Zülker eingebracht hat. Nicht nur Taylor ist Digital Native, auch ihre Fans.
Das sind eben die alten Stars alle nicht, selbst wenn die ein gutes Team haben. Also die Rolling Stones haben auch irgendeinen Social Media Beauftragten, aber interessiert halt niemanden, weil die Fans das auch nicht interessiert. Und je jünger die Fans sind, desto kompetenter sind die natürlich alle.
Ah, das heißt, Taylors Online-Strategie konnte nur aufgehen, weil sie sozusagen die richtige Zielgruppe hatte.
Ja, und jetzt sind wir auch schon beim dritten Punkt ihres wirtschaftlichen Erfolgs und der ist Vermarktung. Taylor schafft es nicht nur, sich selbst als Person online nahezu perfekt zu vermarkten. Sie macht eigentlich das komplette Taylor-Universum zu Geld. Und das meine ich total positiv. Denn das als Sängerin, als Künstlerin hinzubekommen, dass man von seiner Kunst leben kann, ist wohl der Traum eines jeden Künstlers.
Voll. Aber können wir jetzt endlich über ihre Katzen sprechen?
Ja, auch wenn ich einen Hund habe, aber okay.
Einen also, sehr süßen.
Danke. Also Taylor hat 3 Katzen und bezeichnet sich selbst gerne als Cat Lady.
Sie heißen?
Alle benannt nach irgendwie Filmcharakteren oder Seriencharakteren. Benjamin Button, Olivia Benson und Meredith Grey.
Bingo! Okay, eine kleine Ergänzung gibt's zu Olivia Benson.
Her name is like Olivia, but it's like her personality is more like, here goes this Dibbles.
Dibbles ist ein Scottish Fold, also so heißt die Rasse und hat kleine, abgeknickte Ohren.
Ja, sie sieht mega, mega süß aus, aber wir müssen an dieser Stelle einfach kurz sagen, dass die Zucht von diesen Katzen in Deutschland verboten ist, denn der Gendefekt, der diese Faltohren verursacht, kann noch weitere Knochen- und Knorpelschäden auslösen. Deswegen gilt die Rasse als Qualzucht.
Dibbles hält es aber nicht davon ab, die drittreichste Katze des Internets zu sein. Laut Pet Rich List, mein Gott, sowas gibt's wirklich, hat Dibbles einen Net Worth von 97 Millionen Dollar, weil sie eben schon in Taylors Musikvideos und in Werbespots aufgetreten ist.
Ja, ich weiß nicht, wie seriös jetzt sowas ist, weil so eine Net Worth-Berechnung, das ist ja schon bei Menschen voll schwer und eher ein Ratespiel. Und jetzt das hypothetische Einkommen von einer Katze, das kann man ja jetzt echt nur würfeln, ne? Aber Dibbles und ihre Kollegen, die machen tatsächlich für Taylor richtig viel Geld. Denn sie sind alle drei als Marken eingetragen und erlauben Taylor jetzt mit Merch-Produkten an ihnen zu verdienen. Und der Schritt, dass sie quasi alles als Marke einträgt, ist sowieso echt so ein Ding bei Taylor.
Aber ist auch ein bisschen naheliegend. Ich würde es genauso machen mit den drei Katzen, oder?
Aber hast du es wirklich bei deinem Hund?
Ja, ja, wir haben einen Pulli gehabt und Schlüsselanhänger und so.
Wirklich?
Ja.
Süß.
Aber gut, guter Punkt, diese Vermarktungsstrategie. Taylor hat über 200 Marken eintragen lassen. Ihren eigenen Namen, ihre Initialien, die Namen ihrer Katzen, Albumtitel, Songtitel, einzelne Songlyrics wie Player's Gonna Play. Ihr wisst ja, welcher Song das ist, hoffe ich. Shake It Off, für alle, die es nicht wissen. Dadurch kann sie exklusives Merch verkaufen, was eine große Säule ihres Einkommens ist. Und falls jemand anders versucht, mit ihrem Namen oder ihrer Kunst Geld zu verdienen, kann sie diejenigen durch die Markeneintragung einfacher verklagen, was sie in der Vergangenheit auch schon sehr strikt gemacht hat, was jetzt aber auch nicht ungewöhnlich ist.
Ja, und jetzt kommen wir an einen Punkt oder ja, einen der wenigen Punkte, an denen Taylor Swift-Fans sie hin und wieder kritisieren. Und ich weiß, es ist jetzt ein vielleicht kontroverser Teil der Podcast-Folge, aber nochmal, wir haben eine riesen Wertschätzung für Taylor, wir lieben Taylor, aber ich glaube, es gibt einfach Themen, die müssen wir jetzt erwähnen. Zum Beispiel dieses Verklagen von Fans, die vielleicht mit selbstgestaltetem Merch und dessen Verkauf im Netz versuchen, ein paar Dollar dazu zu verdienen. Da sagen einfach sehr viele, it's not a good look, dass Taylor diese Leute dann irgendwie ja, verklagt.
Naja, aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Deswegen lieber, glaube ich, strikt einfach eine klare Linie fahren. Also da muss ich ehrlich sagen, kann ich es schon verstehen, dass man dann einfach das gesetzlich so einhält.
Ja, und vielleicht, ich weiß ja auch nicht, kommt das von Taylor direkt oder ist das einfach so eine harte Grenze im Team? Das kann schon sein. Das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Ein weiterer ist nämlich, und den lese ich auch super, super oft in der Community, Taylors eigener Umgang mit Merch. Also es werden ja meistens nur exklusive Kollektionen mit einer begrenzten Anzahl an Produkten gelauncht. Und das führt dann dazu, dass diese Produkte in Rekordzeit ausverkauft sind. Und dann kriegt man halt gar nichts mehr.
Naja gut, triggert mich aber auch schon als Fan, dich nicht?
Ja, ist schon ärgerlich, ist schon Stress. Ja, und das führt dann aber natürlich bei Fans auch dazu, dass sie leer ausgehen und dann voll frustriert sind, ne? Wie du ja auch gerade sagst. Wobei Ärger über Merch nicht Taylors größtes Hindernis auf dem Weg zur Weltherrschaft sein wird.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich der Privatjet. Das wird ja immer richtig schön groß diskutiert, ne?
Es sind tatsächlich zwei. Nicht nur ein Privatjet. Oder es waren zwei. Einen hat sie Anfang 2024 angeblich verkauft. Taylor ist zwar in der Öffentlichkeit jetzt nicht so flashy mit ihrem Reichtum wie andere Promis, aber in Sachen Privatjets ist sie schon ganz weit vorne dabei. 2022 war Taylor die Prominente, die weltweit den größten CO2-Ausstoß durch Flugreisen verzeichnete. Im Januar 2024 liegt sie laut Statista auf Platz 4 hinter Donald Trump, Bill Gates und Elon Musk. Es scheint so, als würde sie den Jet, ja, wie ein Bus benutzen für viele. Die kürzeste Flugzeit waren 36 Minuten und 2024 machte sie Schlagzeilen, weil sie während der Eras-Tour in Asien mal eben schnell nach Las Vegas jettete, wir erinnern uns, um beim Super Bowl dabei zu sein. 2022 lag der CO2-Ausstoß ihres Privatjets bei 8.300 Tonnen. Das sind circa 1.000 Mal mehr als der eines Durchschnittseuropäers. Klimaforscher fordern übrigens ein jährliches CO2-Budget von nur 3 Tonnen pro Person.
Unser Team hat herausgefunden tatsächlich im Hintergrund, dass sie ihre Flugmeilen mit Emissionsgutschriften ausgleicht. Stimmt das?
Ja, das tut sie auch. Und anscheinend macht sie sogar doppelt so viele Gutschriften wie eigentlich nötig. Zumindest laut ihrer Pressesprecherin 2022 gegenüber der Washington Post. Aber auch diese Gutschriften sind schon sehr lange in der Kritik, weil es quasi Ablasshandel ist. Also du bezahlst jemand anderen dafür, klimafreundlicher zu handeln, damit du selber weiter die Umwelt verschmutzen kannst. Und im besten Fall ist das ein Nullsummspiel. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Lösung, die wir für die aktuelle Klimakrise brauchen. Und da gibt es jetzt so ein bisschen unterschiedliche Einstellungen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, naja, es ist ja jetzt auch nicht Taylors Job, die Klimakrise zu lösen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja gut, aber sie nutzt ja auch ihre Macht und ihre Stimme für andere gesellschaftliche Belange. Dazu werden wir gleich auch noch was hören in den späteren Folgen. Warum dann nicht auch hier in dem Themenbereich einen Beitrag leisten? Die australische Soziologin Georgia Carroll, ihr wisst schon die, die einen Doktor in Taylor Swift gemacht hat, die sagt, naja, Taylor schert sich einfach nicht um das Klima.
Ich glaube, dass Taylor sich nicht um die Umwelt schert. Ich weiß, dass die Sache mit dem Privatjet zu einem Meme geworden ist, aber es ist zu viel. Ihr Merchandise ist einfach übertrieben.
Und wir erinnern uns ja an den Tweet von vorhin, I wish Taylor was in love with the climate scientist.
Sie hat die Macht, damit große Wirkung zu erzielen und die Geschichte wirklich zu verändern. Aber sie liebt es, 1 Million verschiedene Kollektionen für jeden Anlass zu produzieren.
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Vergleich nicht so ganz eins zu eins passt, weil ja auch das ganze Phänomen rund um Taylor und Travis ja auch damit zusammenhängt, dass Travis einfach Travis Kelce ist und ja auch Football ein Riesending ist in den USA. Aber Georgia Carroll sagt, Taylor könnte eigentlich die Geschichte verändern. Stattdessen bringt sie lieber 1 Million verschiedene Kollektionen für jeden möglichen Moment heraus. Und da gibt es ja auch eigentlich ein ganz aktuelles Beispiel. Nämlich im April 2024, eine Woche vor dem angekündigten Release ihres neuen Albums The Tortured Poets Department, worüber wir auch noch ausführlicher sprechen werden, auf jeden Fall. Aber eben eine Woche vorher hat sie für 48 Stunden einen Special Presale geöffnet und Fans konnten aus verschiedenen Alben wählen. Der einzige Unterschied war jeweils das Albumcover und der jeweilige Bonustrack. Und als echter Hardcore Taylor Swift-Fan brauchtest du denn ja eigentlich alle Alben und zahlst mehrfach 20 oder 40 Euro, je nachdem, ob du eine CD oder Platte kaufst. Excessive trifft das schon ganz gut. Und clever auch.
Taylor ist eine der cleversten Geschäftsleute in der Musikindustrie. Ihr Marketing und ihre Beziehung zu den Fans sind unübertroffen. Aber sie ist auch Milliardärin. Sie hat es nicht nötig, $1,000 für Tickets zu verlangen oder 8 Versionen eines Albums zu veröffentlichen.
Woraufhin Musikbranchenexperte Julian Krohn wahrscheinlich kontern würde.
Um ein Star zu sein, muss man auch ein großes Ego haben. Ja? Also man braucht einfach dieses auch so ein bisschen egozentrische Denken teilweise, um sich durchzusetzen im Markt. Und das ist wichtig. Hätte man das nicht, dann hätte man auch vielleicht dieses Selbstbewusstsein nicht.
Ja, und ich finde auch so, wie er es sagt, ist jetzt nichts Verwerfliches daran. Ich hoffe sowieso, mit dieser Folge wird klar, dass ich Taylor auch bei der Kritik für ihren Impact zum Beispiel aufs Klima sehr bewundere für ihren wirtschaftlichen Erfolg und auch mit ihrer Liebe zum Detail. Und so soft, wie sie ja dann auch manchmal in ihrer Musik ist, so tough ist sie auch als Geschäftsfrau und diese Dualität liebe ich an ihr. Und damit ist sie ja auch ein Vorbild für die ganz Großen, von Star-Quarterbacks, wie zu Beginn der Folge gehört, bis zu Rappern wie Drake. Taylor Swift, the only that I ever rated.
Only one could make me drop the album just a little later. Tatsächlich gibt es Schätzungen, dass Taylor mit ihrer gesamten Eras-Tour, also bis Ende 2024, ganze $4 Milliarden umsetzen wird. Doch Grundlage dafür, dass all ihre Geschäftsstrategien überhaupt greifen können, ist ja ihr Songwriting-Talent. Und genau das nehmen wir uns in der nächsten Folge vor.
Ich bin eine Songwriterin. Ich habe Gefühle. Ich schreibe Songs über meine Gefühle. Ich muss verletzlich sein, um Songs über mein Leben zu schreiben. Also kann ich keine Mauern errichten und mich nicht darum kümmern, was die Leute denken.
Das war Das Mastermind, Business Edition. Die dritte Folge von Die Taylor Swift Story. Alle 6 Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo oder wenn ihr diesen Podcast an all die Menschen schickt, die mehr über Taylor Swift erfahren sollten. Die Taylor Swift Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Die Hosts sind Vanessa Mai und Gizem Celik. Executive Producer ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producers Flow Media Company, Robert Kindermann, Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionelle Unterstützung ARD Kultur, Arne Gotzmann. Projektleitung Flow Media Company, Eva Hoos, Sabrina Andorfer. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow Media Company, Tim Giese. Recherche, Eva Hoos, Theresa Hertel, Johanna Schnüppke, Gizem Celik, Anna Scholz, Janina Rook. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rook, Gizem Celik, Sabrina Andorfer, Theresa Hertel. Autorin dieser Folge ist Anna Scholz. Sounddesign, Lorenz Schuster. Postproduktion, Lorenz Schuster. Coverart, Dörte Haupt. Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Melody of Crime. Bereits in der zweiten Staffel berichten die wohl bekannteste Kriminalpsychologin Deutschlands, Lydia Benecke, und der international erfolgreiche DJ und Musikproduzent Moose T über wahnsinnig spannende Kriminalfälle aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche. Also über wirklich tragische Fälle aus dem Bereich Musik, Schauspiel, Fashion oder auch Comedy. Während Lydia ihre Expertise zum Besten gibt und die Fälle kriminalpsychologisch einordnet, kennt sich Moose T bestens aus in der Kultur- und Musikszene. Er hat den Blick hinter die Kulissen und weiß, wie die Branche funktioniert. Den True Crime Podcast Melody of Crime findet ihr in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Reinhören!